Also diese Situation mit dieser Geruchlosigkeit kann man eigentlich nur in der Antarktis erleben und nicht in der Arktis selber. Nur in der Antarktis gibt es ja am Südpol wirklich Land. Die Arktis auf der Nordhalbkugel hat ja kein festes Land. Also da kann man sich höchstens auf dem Schiff am Nordpol direkt bewegen. Also in der Antarktis gibt es dort. Und dort kann man eigentlich nur Feldforschung betreiben, wenn der Polartag ist. Also ist es eine sehr skurrile Landschaft, muss ich sagen. Einerseits diese Geruchlosigkeit. Man hat 24 Stunden am Tag Licht. Die Sonne geht niemals unter, weil es in der Polarnacht, die sind die Bedingungen in der Antarktis so lebensfeindlich, dass man draußen nicht lange überlebt. Und deswegen kann man nur im Polartag wirklich draußen in Zelten forschen und auf dem Eis sein. Und ich bin ein Mensch, um auf diese Erfahrung zurückzukommen, was du gefragt hattest. Ich bin ein Mensch, der Einsamkeit sehr schätzt. Ich kann sehr gerne für eine gewisse Zeit sehr einsam leben. Und man fühlt sich ein bisschen wie in Watte gepackt, weil man eben nichts groß hört. Es gibt keine Geräusche. Es gibt kaum Lebewesen. Man hört ab und zu mal einen Skua, eine große Raubmöwe am Himmel schreien. Und sonst hört man eigentlich nur seinen Herzschlag, wenn man die Luft anhält. Und sonst hört man keine Geräusche. Also es gibt kein Leben. Und es gibt eben auch keine Pflanzen, keine Tiere, keine Moose, keine Flechten, die auch Gase freisetzen können. Also es riecht eben nach nichts. Und man hat diese 24 Stunden am Tag Licht. Also es ist eine sehr, sehr skurrile Welt, aber ich genieße sie. Ich genieße gern die Stille. Und wir leben dort in einem Lager zusammen, in dem wir jeder ein eigenes kleines Zelt haben. Und wir haben ein großes Gemeinschaftszelt zum Kochen und zum Essen. Aber wenn man das dann morgens dieses Lager verlässt, ist man oftmals allein unterwegs, hat natürlich immer ein Funkgerät mit dabei, damit man sich ständig melden kann und sagt, ich brauche irgendwas oder ich lebe noch. Man muss jeden Tag auch Bericht machen an die Station, wie viele Seelen in dem Camp noch leben. Aber sonst ist man auch viele Stunden alleine und ich komme damit sehr, sehr gut klar. Und einfach diese Abgeschiedenheit auch genießen zu können.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fränkischer Talk. Heute mit einem Mann, der etwas anders übers Wetter spricht als die meisten anderen, der sich mit möglichen Todesursachen am Trebgaster Badesee genauso gut auskennt wie mit dem Regenwald in Peru, der schon Orte erlebt und untersucht hat, an denen vor ihm wahrscheinlich noch nie ein anderer Mensch unterwegs war, der vor manchen Expeditionen zum Zahnarzt muss, damit man ihn im allerschlimmsten Fall an seinem Gebiss identifizieren kann, der schon für ein Forschungsprojekt am Baikalsee mal ausschließlich mit Pferden unterwegs war, weil kein anderes Transportmittel möglich war, der an der Uni Bayreuth die Wechselwirkungen zwischen Pflanzen, Luft und Landoberfläche untersucht und der auch das zukünftige Klima in Oberfranken prognostizieren möchte. Herzlich willkommen, Christoph Thomas, Professor für Mikrometeorologie. Ich freue mich sehr, dass du bei mir bist.
Ja, besten Dank für die Einladung. Ich bin gerne hier.
Wir müssen erstmal eine ganz wichtige Definition klären. Was ist der Unterschied zwischen Wetter und Klima?
Das ist, kann man sich eigentlich sehr gut vorstellen. Nehmen wir mal an, wir nehmen eine Kamera in die Hand, jeder von uns hat ja ein Handy, und macht ein Foto von dem Raum. Das ist, und wir würden die Luft aufnehmen, das ist das Wetter, der aktuelle Zustand, so wie es die Kamera in diesem Moment einfangen würde. Wenn wir jetzt diese Aufnahme nicht nur jetzt in diesem Moment machen, sondern über 30 Jahre jede Sekunde machen und alle Bilder hintereinander stellen und von diesen ganzen vielen, vielen tausend Aufnahmen ein mittleres Bild erstellen, das ist das Klima. Also Wetter, Ist-Zustand der Atmosphäre, der Schnappschuss jetzt, Klima über 30 Jahre, viele Aufnahmen und deswegen müssen wir dieses Klima ausdrücken, sozusagen im mittleren Bild, aber auch in den Abweichungen von diesem mittleren Bild.
Mhm. Schläfst du nachts eigentlich ruhig, wenn du dir die Ergebnisse deiner Forschung so anguckst und das, was da gerade um uns herum passiert?
Wenn man sich natürlich nur von den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die wir mit unseren Messungen gewinnen in Oberfranken, Wenn man sich nur darauf fokussierte, dann müsste man, glaube ich, unruhig schlafen. Denn Oberfranken hat sehr, sehr starke Klimawandelsignale. Wir kommen gleich nochmal sicherlich auf einzelne Zahlen auch zu sprechen. Und da muss ich vorausschicken, wir werden uns sicherlich mit einigen Zahlen in dieser Folge auch heute auseinandersetzen müssen. Das ist wirklich sehr beunruhigend, weil sich Oberfranken 2,5-mal schneller momentan aufwärmt als der Rest der Welt. Also wir haben hier ein sehr deutliches Signal. Andererseits muss man natürlich sagen, man ist auch Mensch und so beeindruckend oder sehr erschreckend die Zahlen auch sind, muss man natürlich auch ein bisschen Schlaf haben. Also ich schlafe trotzdem noch gut, aber der Geist ruht selten, sage ich mal.
Jetzt hast du ja 3 Kinder, die alle im, ich sage mal vorsichtig, älteren Teenie-Alter sind. Das heißt genau die Generation, die gerade ganz extrem auch auf Klimaschutz guckt. Auch deine Frau macht beruflich das Gleiche wie du. Wie laufen denn bei euch eigentlich Gespräche am Abendbrottisch ab?
Wir versuchen natürlich als Familie, sagen wir mal, nicht zu sehr beruflich zu sprechen. Und unsere Kinder verlassen auch manchmal den Raum, wenn Mama und Papa, wenn wir uns dann zu sehr fachlich darüber unterhalten. Aber wir haben versucht, unsere Kinder speziell nicht in dieses Thema hineinzudrängen. Und ich glaube, die Kinder, die neue Generation hat eine ganz natürliche, sehr individuelle Affinität zu diesem Thema, sich damit auseinanderzusetzen oder nicht. Zwei Kinder von uns nehmen das durchaus wahr und beteiligen sich auch mit einer Diskussion, aber nicht so intensiv wie einer. Also das ist ganz unterschiedlich. Aber wir versuchen natürlich an diesem Abendtisch oder bei den Gesprächen den beruflichen Fokus nicht zu sehr zu wählen und auch das Thema nicht zu sehr in der Familie zu diskutieren.
Auch wenn ich mir vorstellen kann, dass das schwierig ist, wenn man beruflich da so tief drin steckt. Aber das ist ja schon gerade eine große Generationenfrage, ne? Die junge Generation, gerade die so um die 20 rum sind, machen sich ja, also viele von ihnen, ich will nicht pauschalisieren, aber sehr viele machen sich einfach große Sorgen um ihre Zukunft, um die Welt, in der sie leben und arbeiten müssen und was da jetzt eigentlich alles auf uns zukommt. Auch da nicht pauschalisierend, aber viele Ältere tun das ein bisschen ab, machen sich vielleicht sogar über Fridays for Future ein bisschen lustig. Da ist ein großer Konflikt zwischen verschiedenen Generationen. Wie nimmst du den wahr?
Also ich denke, dass die Generation jetzt meiner Kinder sehr intensiv da drauf schaut und natürlich auch besorgt ist. Aber sie vor allem auch interessiert sind daran, was man für Lösungen wählen kann. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man diese Umsetzung der Erkenntnis, dass wir mit unserem Handeln, mit unserem Leben, mit unserem Wohnen sehr stark die Atmosphäre und damit auch das Erdsystem Erde und unser Leben verändern, welche Maßnahmen ergreifen kann, um dem entgegenzuwirken. Und ich glaube, wenn man das versucht, in den Alltag mit einzubinden und das versucht, mit unseren Kindern zu besprechen, dann ist auch die Möglichkeit da, dass es keine Ohnmacht ist, sondern es gibt Möglichkeiten, dem auch zu begegnen und das eigene Verhalten anzupassen. Das ist manchmal nicht ganz bequem, das ist klar, weil das auch immer Einschnitte bedeutet, wenn wir uns angucken, wo denn welche Aktivitäten, welche Entscheidungen führen denn zu höheren Treibhausgasemissionen und damit zu einem weiteren Anheizen der Erdatmosphäre, dann ist das manchmal nicht bequem, aber durchaus ist eine gewisse Einsicht da. Also ich glaube, es ist eine gewisse Sorge der Jugendlichen, ganz klar, aber es ist nicht unbedingt die Ohnmacht, da kann man eh nichts machen. Und ich glaube, das ist auch der ganz falsche Ansatz. Nein, wir müssen alle selber mit anpacken und die Prozesse zu verstehen und dann auch die Möglichkeiten, die möglichen Auswege zu kennen, ist, glaube ich, sehr wichtig.
Du bist ja eigentlich Geoökologe, machst jetzt aber an der Uni Mikrometeorologie. Wie ist der Sprung von dem einen zum anderen passiert? Also wie kamst du von dem einen Schwerpunkt zum anderen?
Ich musste gar nicht springen, sondern mehr rollen. Ich mag das vielleicht mal kurz erklären. Die Mikrometeorologie ist ein Teil der Geoökologie und diese Geoökologie, dieses Fach ist sehr besonders. Das ist Anfang der 80er Jahre das erste Mal an der Universität Bayreuth überhaupt angeboten worden. Damals gab es den großen Traum des Initiators dieses Studiengangs, die neue Generation an, sagen wir, Umweltspezialisten auszubilden ohne disziplinäre Schranken. Also ohne, dass man nur Biologie kennt oder nur Chemie kennt oder nur Physik kennt, sondern alle Fächer Naturwissenschaften miteinander zu kombinieren und dann auch die Geowissenschaften mit auszubilden. Und zu diesen Geowissenschaften gehört sich auch die mit der Meteorologie, mit der Atmosphäre sich auseinanderzusetzen, sodass wir in unserem Studiengang eher in diesen Sphären denken. Also wir denken in Wasser, Pflanzen, Boden, Luft. In diesen Sphären denken wir. Und deswegen habe ich mich eher spezialisiert, deswegen dieses Rüberrollen. Deswegen habe ich mich eher von dieser großen Breite in eine Bereich dieser Landschaft eingetieft und habe gesagt, da sitze ich jetzt in der Mikrometeorologie drin.
Gab es dafür einen besonderen Anlass oder einen bestimmten Punkt, an dem das passiert ist oder irgendein Forschungsprojekt, das da entscheidend war?
Ja, gab es. Und zwar, ich habe Anfang der Mitte der 90er Jahre angefangen zu studieren in Bayreuth und bin dann nach dem Abschluss des damaligen Vordiploms, was heute dem Bachelorarbeit oder dem Bachelorabschluss entspricht, habe ich damals ein Stipendium beantragt, um damals nach Ostsibirien, an den Baikalsee zu gehen. Und ich habe damals dort studieren wollen, ein Jahr Landwirtschaft an der landwirtschaftlichen Universität, weil ich mich für Bodenkunde sehr interessiert habe und Landwirtschaft sehr interessiert habe. Und mit diesem festen Vorsatz, das auch beruflich als meinen Schwerpunkt zu wählen, bin ich dorthin gegangen. Und dann habe ich mich am Baikalsee in die Atmosphäre verliebt. Ich bin dort in einem Forschungsinstitut gewesen, was sich mit Limnologie, also Süßwasserkunde, auseinandersetzt. Da habe ich neben meinem Studium dann sehr viel gearbeitet, sehr viel Zeit verbracht und bin damals mit für Forschungszwecken umgebauten Fischkuttern auf dem Baikalsee, sowohl im Winter als auch im Sommer, rumgetuckert. Und damals habe ich angefangen, sehr viel Wasserproben zu nehmen, zu analysieren und auch Luftproben zu analysieren. Und das war eine große Veränderung für mich, dass ich so vom Boden weggekommen bin und Landwirtschaft weggekommen bin, dann zur Atmosphäre. Und dann, als ich wiedergekommen bin, ich war etwa 1,5 Jahre in Ostsibirien, war es für mich klar, dass ich dann meinen weiteren Weg in der Atmosphäre suchen würde und nicht im Boden verbleibe.
Und so wie du gerade guckst, das können unsere Hörerinnen und Hörer nur sehen, wenn das in einem von unseren Reels zu sehen ist, hat dich diese Entscheidung ziemlich glücklich gemacht.
Ja, absolut.
Ein großes Schmunzeln im Gesicht.
Absolut. Also ich muss sagen, es war damals, diese Erfahrung war sehr prägend für mich, denn ich habe damals eine Messeinrichtung gesehen, einen 50 Meter hohen Turm am Südwestbereich des Baikalsees, mit dessen Hilfe damals die ersten Messungen von atmosphärischer Turbulenz durchgeführt wurden. Und fast die gesamte Theorie, die wir in der atmosphärischen Turbulenzgebäude haben, in diesem Feldbereich haben, kommt aus Russland. Und also erstmal konnte ich diese sozusagen direkt auf Tuchfühlung mit dieser Erfahrung gehen. Und zweitens habe ich auch gesehen, wie wichtig der atmosphärische Transport ist, denn am Baikalsee, man muss sich vorstellen, das ist hier der tiefste See der Erde, sehr entlegen, enthält ein Fünftel, also 20% des gesamten Süßwassers der Erde in einem See drin.
Wahnsinn.
Also es ist wirklich sehr beeindruckend. Also man bezeichnet, wird im Russischen auch als die Seele oder als die Perle Sibiriens betrachtet. Also es gibt dort unheimliche Ressourcen, aber auch wie zerbrechlich diese Ressourcen sind. Denn es gibt ein großes Zellulosekombinat am Ufer des Baikalsees, was jetzt Zellulose herstellt, also sehr reines Papier, was unter anderem den Schutzschild für die ganze russische Raumfahrttechnik auch herstellt. Und dieses, man bezeichnet es als das Monster des Baikalsees, hat eine solche verheerende Wirkung auf diesen Baikalsee, auf dieses sehr, sehr reine und abgelegene Ökosystem, auf die Luft als auch auf das Wasser, dass ich da wirklich auch erschreckt bin und gesagt, ich muss nicht nur das Wasser verstehen, die Schadstoffausbreitung, sondern eben auch in der Luft. Und man kann diese Abgasfahnen aus diesen Schornsteinen sehen, die sich dann in dieses Becken hereinbegeben und über den gesamten Baikalsee verteilt werden. Und das hat mich auch schon erschreckt. Und das war auch so ein Erlebnis, muss ich sagen, was mich dazu bewogen hat, dann in die Atmosphäre zu gehen und nicht im Boden und in der Landwirtschaft zu bleiben. Ich habe dieses Thema der Landwirtschaft immer noch sehr gerne und ich beschäftige mich auch viel mit Landwirten oder tausche mich mit ihnen viel aus, weil natürlich Klima sehr wichtig ist für die Produktion von Pflanzen und von Nahrung. Aber ich habe es nicht mehr zu meinem Schwerpunkt gewählt.
Dann bist du wieder zurück nach Bayreuth gekommen, dort deine Promotionen gemacht und dann ging es erstmal in die USA. Da wolltest du ja eigentlich nur ein Jahr hin mit deiner jetzigen Frau zusammen, ne? Wurden 10 draus. Was ist denn in den USA passiert, dass man da so stecken bleibt?
Ja, da hast du es erstmal sehr gut recherchiert. Da bin ich schon ganz beeindruckt, was du alles herausgefunden hast. Eigentlich wollte ich gern wieder zurück nach Sibirien gehen, vollkommen richtig. Und dann damals haben wir uns überlegt, na, man könnte auch mal den Westen probieren, deswegen sind wir in die USA gegangen. Naja, man muss sagen, dass zu den Zeiten, als das passiert ist, also Anfang, das war im Jahre 2005, sind wir in die USA gegangen, gab es eine sehr unbeschwerte Forschung, eine sehr gut finanzierte Umweltforschung und auch eine sehr schöne Forschungslandschaft. Was mich vor allem in den USA beeindruckt hat, ist die große Weite der Landschaften. Ja, wenn man hier in Deutschland einen Wald, zum Beispiel einen Wald untersucht, und ich mache ja auch viel, ein Großteil meiner Forschung ist Waldforschung, dann würde ich das mal fast etwas lapidar als Handtuchgarten bezeichnen. Also man hat eine kleine Parzelle, dort hatten wir 60 Hektar an Waldfläche, die wir zur Forschung zur Verfügung hatten. Also das ist schon mal eine sehr große Ressource, einfach dieser Weite der Landschaft auch dann forschen zu können. Und zweitens ist es eine sehr freundliche und sehr offene, aber auch recht kompetitive, also wettbewerbsgesteuerte Forschungslandschaft. Und da habe ich mich sehr wohl gefühlt und dann haben wir uns auch familiär sehr wohl gefühlt und dann sind wir dann auch 10 Jahre dort geblieben. Aber ich muss sagen, wir sind damals 2014 dann wieder zurückgekommen nach Deutschland und natürlich jetzt in Retrospektive mit der jetzigen Trump-Administration, die damals schon das erste Mal gewählt wurde, nachdem wir zurückgekommen sind, das ist ja die zweite Amtsperiode, ist natürlich ein dramatischer Einbruch in der Qualität der Forschung in den USA festzustellen. Ich tausche mich regelmäßig mit Kollegen aus. Also ich würde momentan dort nicht forschen wollen und sicherlich auch nicht so gut forschen können.
Also ganz sicher nicht.
War das sicherlich eine gute Entscheidung, auch wieder für mich, für meine Forschung wieder zurückzukommen nach Deutschland.
Wieder zurück nach Bayreuth. Wahloberfranke, wenn man so möchte. Was hat dich denn nach Bayreuth gezogen an die Uni wieder? Was war da entscheidend?
Ja, also es hört sich vielleicht etwas simpel an, aber es gibt eine Professur in ganz Deutschland für Mikrometeorologie. Und die ist an der Universität Bayreuth.
Das ist ein sehr guter und simpler Grund.
Ich habe also damals meinen Doktorvater, den Professor Foken, habe ich beerbt. Und das schien mir erst, und wenn Thomas diesen Beitrag hören sollte, wird er mir sicherlich vergeben müssen, ich war erstmal gar nicht so begeistert, wieder an den alten Schaffensort oder meinen Studienort zurückzukehren. Aber jetzt, nachdem ich 10 Jahre dort diese Professur habe, ist das Umfeld immer noch genauso gut und von der Forschung, von den Kollegen her wie vorher. Also ich bereue diese Entscheidung in keinster Weise.
Ich muss jetzt mal kurz in meine Notizen gucken, denn ich werde jetzt mal ablesen, was ihr da alles macht. Und meine Bitte wäre an dich, kannst du, wenn ich damit fertig bin, mal ein paar ganz praktische Beispiele für diese Forschungsfelder sagen, damit wir uns darunter was vorstellen können. Also das Erste, was ich gefunden habe, ist atmosphärische Transportprozesse an der Erdoberfläche. Das klingt schon relativ logisch, was du gerade erzählt hast mit den Gasen, die man über den Baikalsee gesehen hat. Den Austausch von Impuls, Wärme, Wasserdampf und Spurengasen in natürlichen und vom Menschen überprägten Ökosystemen. Prozesse entlang eines Spektrums von kleinskaligen, turbulenten Luftwirbeln bis hin zu Schwankungen der Verdunstung und Kohlenstoffbilanz über Jahre und Jahrzehnte. Und, das ist jetzt wieder relativ simpel, Neuentwicklung von Umweltmesstechnik.
Ja.
Das ist ganz schön viel.
Das ist schon mal eine ganze Menge, ist aber letztendlich ein Thema. Ne? Ich habe sozusagen diesen Text, das ein bisschen, ich versuche da mal ein Beispiel zu geben. Wir können jetzt hier im Studio, das können die Hörer jetzt nicht sehen, aber wenn wir da draußen mal gucken auf diesen kleinen, das ist ein kleiner Ahornbaum, ein Sprössling, der jetzt vor dem Fenster wächst und da wackeln die Blätter im Wind. Mhm. Das ist zum Beispiel, warum bewegen sich diese Blätter? Das ist deswegen, weil der Wind eine Kraft ausübt und diese Kraft bewegt jetzt diese Blätter und die Blätter reagieren drauf und fangen an, im Wind zu wehen. Das kennen wir alle von der Erfahrung her sehr gut. Wir beschreiben es in der Regel nicht mit solchen abstrakten Begriffen wie Impulsfluss, aber rein physikalisch gesehen wird dort eine Kraft pro Fläche ausgeübt. Das ist ein Druck und der Impulsfluss nichts anderes als ein Druck. Also es geht darum, der Wind bewegt etwas, hat also eine Kraft. Wir kennen das entweder hier beim Blätterbewegen oder wir kennen es während eines Sturms, wenn Häuserdächer abgedeckt werden oder Bäume umgebrochen werden. Das ist sozusagen diese Kraft des Windes. Aber dieser Wind transportiert jetzt nicht nur die Kraft, sondern transportiert eben auch andere Beimengungen. Das kann entweder Temperatur sein, das ist sozusagen das wir als fühlbaren Wärmestrom bezeichnen, fühlbar deswegen, weil wir Temperatur gut mit unserer Haut wahrnehmen können. Er transportiert aber auch Wasserdampf, also Verdunstung, entweder von unserer Haut oder von Blätteroberflächen oder Verdunstung zum Beispiel von der Straße oder von Boden. Also Wasserdampf wird transportiert und es werden auch andere Spurengase transportiert, manchmal eben auch Treibhausgase, wie zum Beispiel das Kohlendioxid. Also Pflanzen nehmen ja Kohlendioxid auf, um Zucker über die Photosynthese aufzubauen. Und all diese Gase werden jetzt über den Wind und über die Luftbewegung transportiert. Also wir sind, wenn man diese Worte jetzt nochmal ein bisschen in ein Beispiel geben will, wir sind also nicht nur daran interessiert, wie viel transportiert, also wie viel Wärme wird abgegeben. Wenn ich zum Beispiel hier draußen gucke auf diesen Parkplatz, der ist jetzt mit Asphaltdecke bedeckt, sozusagen wie viel Wärme wird denn da absorbiert und an die Luft abgegeben, wie viel verdunstet da an Wasser, sondern wir sind auch im eigentlichen Mechanismus interessiert. Also wie geschieht das denn? Und da hat die Luft, muss man sich vorstellen, als ob die Luft nicht eine homogene Masse ist, wie vielleicht so ein Kuchenteig, sondern man kann sich vielleicht eher vorstellen, dass man so eine Art Teig hat. Nehmen wir mal an, wenn man so ein Chunky Chocolate Chip Cookie macht, ne? so ein Cookie Dough macht.
Damit habe ich jetzt in diesem Podcast nicht gerechnet, ehrlich gesagt.
Genau, dann hat man ja verschiedene Teile, die sich nicht wirklich mit dem Rest vermischen. Und so müssen wir uns auch die Atmosphäre so ein bisschen vorstellen, dass wir verschieden große Wirbel, also wie diese Schokoladenstücke in diesem Teig drin haben und die sich jetzt alle umeinander bewegen. Und an diesem Mechanismus, da sind wir auch dran interessiert. Also es geht nicht nur darum, wie viel transportiert wird, das ist wichtig für Bilanzen, sondern auch dieses ganz grundlegende, dieser ganz grundlegende, sagen wir mal, Forscher-Neugier, wie geschieht denn das überhaupt? Mhm. Und da müssen wir auch die auf dieser Liste erwähnt sind, von diesen Skalen verstehen, von Transportprozessen von einigen ganz kleinen Stücken und einigen kleinen Millimetern bis auf diesen großen Skalen, die sich jetzt über mehrere Zehnerjahre erstrecken.
Hm. Welches Thema treibt dich denn am allermeisten an? Hast du ein Lieblingsthema, ein Lieblingsprojekt, irgendwas, wo du sagst, wenn ich für den Rest meines Professorenlebens nur noch über ein Thema reden müsste, dann wäre es das?
Also hättest du mich vor 10 Jahren gefragt, hätte ich eindeutig gesagt, das ist der Wald. Im Wald liegt mein Herz. Ich habe auch über das Thema des Waldes promoviert, also wie viel Kohlenstoff und wie viel Wärme und Wasserdampf tauscht denn der Wald mit der Luft aus. Und das ist sehr wichtiges Thema, denn Wälder sind einerseits sehr schön. Also ich denke, dass sie sehr große ästhetische Wirkung haben. Aber als Klimawissenschaftler geht es mir natürlich auch um die Wirkung dieser Wälder. Und die Klima und die Wälder sind nach wie vor die größte Senke für Kohlendioxid auf der Erdoberfläche. Bedeutet, das, was wir ausstoßen über das Freisetzen von Treibhausgasen, wird am meisten über die Wälder kompensiert. Also haben sie auch eine ganz klare Klimawirkung. Und da habe ich in sehr vielen verschiedenen Waldökosystemen gearbeitet, sei es hier in Wäldern in Mitteleuropa, in Nordamerika. Momentan arbeiten wir im inneren Bereich des Amazonas in Peru, im tropischen Regenwald. Also das ist ein wichtiges Thema. Das andere Thema, was ich erst in den letzten 7 bis 8 Jahren liebgewonnen habe, muss ich sagen, ist die urbane Meteorologie, also die Stadtmeteorologie. Warum? Naja, man versteht es, die meisten Menschen, wir wohnen größtenteils in Städten. Und deswegen sind natürlich die meteorologischen Austauschprozesse in den Städten sehr, sehr wichtig. Und wenn es da geht es um andere Themen, da geht es mehr um Themen wie Luftqualität, um Partikel, um ultrafeine Partikel, also um Gesundheitsthemen, also wie beeinflussen denn diese Spurengase und in der Regel Schadstoffe die Gesundheit von Menschen, wie können wir Städte nachhaltiger gestalten, wie können wir Wasser besser nutzen, wie können wir Verkehr mindern. Also das ist ein weiteres sehr wichtiges Thema, was ich in den letzten Jahren erst für mich entdeckt habe. Also Wald und Städte sind sicherlich 2 wichtige Themen. Aber ich weiß, auch die polaren Gebiete haben es mir sehr angetan. Ich forsche auch sehr gerne in den Polaren, an den Polkappen, sowohl in der südlichen Bereiche der Südhalbkugel, in der Antarktis als auch in der Arktis. Auch die sind für das Klimasystem sehr, sehr wichtig. Also ich habe zwar so ein paar Favoriten, aber ich möchte keines der Themen, die ich momentan bearbeite, gerne abgeben, ganz abgeben.
Ist ja auch eine sehr hypothetische Frage gewesen. Lass uns ganz kurz über die Polarexpeditionen sprechen, bevor wir zum Thema Klima in der Stadt kommen. Da muss ich gerade schon dran denken, als du über den Parkplatz draußen gesprochen hast. Ich habe irgendwo gelesen, dass du dich in der Vorbereitung auf eine deiner Expeditionen ganz besonders auf die geruchslose Zeit dort gefreut hast. In dem Moment ist mir in meinem Kopf so eine Glühbirne angegangen, dass ich dachte, stimmt, da riecht ja nichts. Was ich einen total faszinierenden Gedanken fand, weil darüber habe ich noch nie nachgedacht. Und dann habe ich mich gefragt, Wie fühlt sich die Arbeit und das Leben im ewigen Eis überhaupt an? Also klar hat man einen Unterschied mit Tag und Nacht und mit Licht und natürlich die Kälte, keine Frage. Aber was ist es, was es so faszinierend macht? Und wie fühlt sich das Leben in der Arktis und in der Antarktis an, wenn du da forschst?
Also diese Situation mit dieser Geruchlosigkeit kann man eigentlich nur in der Antarktis erleben und nicht in der Arktis selber. Nur in der Antarktis gibt es ja am Südpol wirklich Land. Die Arktis auf der Nordhalbkugel hat ja kein festes Land, also da kann man sich höchstens auf dem Schiff am Nordpol direkt bewegen. Also in der Antarktis gibt es dort und dort kann man eigentlich nur Feldforschung betreiben, wenn der Polartag ist. Also ist es eine sehr skurrile Landschaft, muss ich sagen. Einerseits diese Geruchlosigkeit, man hat 24 Stunden am Tag Licht, die Sonne geht niemals unter, weil es in der Polarnacht, sind die Bedingungen in der Antarktis so lebensfeindlich, dass man draußen nicht lange überlebt. Und deswegen kann man nur am Polartag wirklich draußen in Zelten forschen und auf dem Eis sein. Und ich bin ein Mensch, um auf diese Erfahrung zurückzukommen, was du gefragt hattest. Ich bin ein Mensch, der Einsamkeit sehr schätzt. Ich kann sehr gerne für eine gewisse Zeit sehr einsam leben. Und man fühlt sich ein bisschen wie in Watte gepackt, weil man eben nichts groß hört. Es gibt keine Geräusche. Es gibt kaum Lebewesen. Man hört ab und zu mal einen Skua, eine große Raubmöwe am Himmel schreien. Und sonst hört man eigentlich nur seinen Herzschlag, wenn man die Luft anhält. Und sonst hört man keine Geräusche. Also es gibt kein Leben. Und es gibt eben auch keine Pflanzen, keine Tiere, keine Moose, keine Flechten, die auch Gase freisetzen können. Also es riecht eben nach nichts. Und man hat diese 24 Stunden am Tag Licht. Also es ist eine sehr, sehr skurrile Welt, aber ich genieße sie. Ich genieße gern die Stille. Und wir leben dort in einem Lager zusammen, in dem wir jeder ein eigenes kleines Zelt haben. Und wir haben ein großes Gemeinschaftszelt zum Kochen und zum Essen. Aber wenn man das dann morgens dieses Lager verlässt, ist man oftmals allein unterwegs, hat natürlich immer ein Funkgerät mit dabei, damit man sich ständig melden kann und sagt, ich brauche irgendwas oder ich lebe noch. Man muss jeden Tag auch Bericht machen an die Station, wie viele Seelen in dem Camp noch leben. Aber sonst ist man auch viele Stunden alleine und ich komme damit sehr, sehr gut klar. Und einfach diese Abgeschiedenheit zu auch genießen zu können.
Wird man darauf vorbereitet, auf diese Einsamkeit und dieses Fehlen von Einflüssen?
Wird man nicht. Man merkt es erst wieder, wie sehr man sich daran gewöhnt hat, wenn man in das Leben auf die Station dann zurückkehrt. Die Station ist dann die McMurdo-Station, das ist das größte Dorf der Antarktis, hat 2000 Einwohner im Polartag. Überwintern tun da nur 200 Leute, dann gehen die ganzen Luken dicht und das sind die, die wirklich dann auch die 6 Monate die Luken geschlossen halten müssen. Und dann ist es ja auf der Südhalbkugel, fliegt man dann von der Antarktis über Neuseeland, über Australien wieder, in dem Fall in die USA zurück. Ich habe die Forschung in der Antarktis aus den USA herausgemacht. Und dann merkt man erst, wie man dann von dieser Wärme und von den Gerüchen und von den Farben auch vollkommen erschlagen wird. Und es ist eine vollkommene Reizüberflutung. Also ich finde es eigentlich ein sehr schönes Abschalten und ein sehr schönes Herunterkommen von den Reizen, die man sonst ausgesetzt, dass man sich wirklich nur um, man sieht Weiß in vielen verschiedenen Schattierungen, man hat eben kaum Geräusche, man sieht Grau, also Gestein in verschiedenen Schattierungen und man ist viel mit seinem eigenen Leben und Überleben auch beschäftigt und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Art und Weise, diese äußeren Reize zu einem Großteil auszublenden, abzuschalten und sich dann wirklich nur auf seine Tätigkeit und auf sein Leben und Überleben zu konzentrieren.
Was genau hast du da erforscht?
Das ist eine sehr gute Frage und ein lustiges Thema, denn was heißt ein lustiges Thema? Wir haben damals in der Antarktis eine sogenannte Mars-Analogie-Forschung durchgeführt. Das heißt, in der Antarktis herrschen Bedingungen, Oberflächentemperaturen und also Wasser in gefrorener Phase als Eis und Schnee vorhanden, ähnlich wie auf der Mars-Oberfläche zu finden sind. Und da es technisch unmöglich ist, momentan Menschen auf den Mars zu schicken und es nur über Fahrzeuge kennt oder über Satelliten, die den Mars aufnehmen können, hat man gesagt, naja, dann nimmt man ein analoges Gebiet, also ein Gebiet, was dem Mars ähnlich ist. Und das ist eben die Antarktis auf der Erde und kann dort ähnliche Prozesse untersuchen. Und da ging es darum, dass auf dem Mars Fließstrukturen im Boden festgestellt wurden über Satellitenbilder. Also Fließstrukturen bedeuten ja, dass wir flüssiges Wasser vorhanden haben und deswegen sind die Menschen da so darüber so aufgeregt und, und erfreut, denn das Leben, das wir kennen, ist ja auf Flüssigwasser angewiesen. Mhm. Und wenn man das schon mal über die Kameras, über die Satellitenkameras gesehen hat, dann gibt es eben auch Chance, dass sich Leben auf dem Mars eben auch bilden kann. Und deswegen hat man diesen Mechanismus in der Antarktis untersucht und wir haben uns damals mit dem fließenden Wasser im Boden in der Antarktis auseinandergesetzt, weil wir nicht auf den Mars fliegen können. Mhm. Aber wenn es eine Rakete gäbe, ich wäre die erste Person an Bord.
Kommen wir mal vom Mars nach Oberfranken. Kleiner Sprung, ganz kleiner. Du beschäftigst dich ja sehr mit dem Klima hier vor Ort, wie es sich verändert hat, wie es sich entwickelt. Du hast es gerade schon am Anfang selbst gesagt, wir haben hier eine statistisch relevante, höhere Temperaturveränderung als weltweit. Auch die Niederschläge sind hier anders, als es weltweit im Vergleich in der Entwicklung ist. Was ist denn hier los, klimatisch? Warum ist das so?
Ja, also Oberfranken hat schon mal eine besondere Position, jetzt ohne diese menschengemachte klimatischen Veränderungen. Dass es generell zwischen den sehr vom Atlantischen Ozean beeinflussten Luftmassen liegt, also was wir als maritimes Klima bezeichnen, vom Meer geprägt, und diesen sehr kontinentalen, heißen im Sommer und kalten Luftmassen aus Sibirien, aus dem großen eurasischen Teil. Also liegt schon mal so an der Nahtstelle zwischen diesen kühlen, gemäßigten Meeresklima und diesem sehr trockenen und heißen, aber auch sehr kalten Klima des Kontinents. Also da liegen wir, das ist Oberfranken schon immer genau, einfach geografisch an der Position. Mhm. Und je nachdem, welche Luftmassen wir bekommen, können wir eben sehr viel Wechsel haben. Zusätzlich ist Oberfranken auch in der Position besonders, weil es eben recht weit weg vom Meer ist, ne? Und eben auch diesen mäßigen Einfluss des Meeres nicht spürt. Und dann haben wir noch den in Oberfranken den zentralen Kreuzungspunkt der mitteleuropäischen Mittelgebirge. Mhm. Manchmal erscheint das Fichtelgebirge uns nicht allzu hoch im Vergleich zu den Alpen oder dem Himalaya oder den Anden. Ja, das ist auch eindeutig niedriger mit 1061 Meter maximal. Aber relativ gesehen haben wir hier einen sehr, sehr hohe Berge und hohe Gebirgsketten, die in Oberfranken im Fichtelgebirge zusammenlaufen. Also das ist wirklich der Kreuzungspunkt der mitteleuropäischen Mittelgebirge. Und das beeinflusst natürlich auch das Wettergeschehen und auch das Klima, also nicht nur den aktuellen Zustand, um auf diese Unterscheidung zurückzukommen, sondern eben auch das mittlere Bild, weil Wolkenzugbahnen, Niederschlagsmuster sich eben an diesen Gebirgsrücken auch orientieren. Das heißt, die Ausgangssituation in Oberfranken ist so, dass wir im Sommer recht warme, hohe Temperaturen haben, im Winter recht kalt, also der Kältepol lag eigentlich in Deutschland in Nähe der Stadt Hof, also das ist ja gar nicht so weit von Bayreuth entfernt. Aber wir sind generell sehr trocken. Mhm. Wenn man sich mal die weltweiten Niederschläge anguckt, ja, das, ich nenne jetzt mal die erste Zahl, das sind 1050 Millimeter im Mittel auf jeden Quadratmeter der Erde. 1050 Millimeter kann man sich nicht so vorstellen. Wenn man sich aber vorstellt, dass eine grüne Gießkanne, die man zum Bewässern der Tomaten verwendet, die 10 Liter hat, wenn man die auf einen Quadratmeter Grundfläche auskippt, dann gibt die eine Wassersäule von 10 Millimetern, also einem Zentimeter. Mhm. Also wenn man diese Zahl 1050 jetzt durch 10 teilt, dann kommen wir, dass im Schnitt auf jeden Quadratmeter Erde in etwa 100 Gießkannen pro Jahr ausgegossen werden. Ich glaube, das kann man sich so ganz gut vorstellen, 100 Gießkannen. Ne? Ja. In Oberfranken haben wir aufgrund dieser besonderen Situation aber nur 75 Gießkannen. Das heißt, wir haben sowieso schon mal ein Viertel weniger als im Schnitt der Rest der Welt. Mhm. Und deswegen, weil wir sowieso eine recht trockene Ausgangslage haben und dann diesen Wechsel von heiß und kalt, aber auch manchmal eben diesen Niederschlag von den Meeresflächen bekommen, ist das Klima sehr variabel, sehr extrem in Richtung Oberfranken. Mhm. Und das Wetter recht variabel. Und auf diese Grundsituation herauf prägt sich jetzt noch dieser menschengemachte Klimawandel auf. Und der führt in Oberfranken dazu, dass bei uns die Temperaturen eben sehr stark nach oben schnellen. Ich hatte es bereits schon erwähnt, also wir erwärmen uns über die letzten 60 Jahre im Mittel mit 4,4 Grad pro 100 Jahre. Okay, das muss ich nochmal ganz kurz in Beziehung setzen, denn die Zahlen sind manchmal nicht ganz einfach zu verstehen. Also ich rede jetzt nicht davon, wie viel wir wärmer sind im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter, sondern ich spreche von einer Rate, also Erwärmung pro Zeiteinheit. Mhm. Und das drückt man bei uns in den Wissenschaften in der Regel aus in Erwärmung in Grad Celsius pro 100 Jahre. 100 Jahre leben wir in der Regel nicht. Aber 100 Jahre ist eben mathematisch recht gut zu rechnen und da erwärmen wir uns mit 4,4 Grad pro 100 Jahre Erwärmungsrate. Das haben wir gemessen mit unseren Messungen über die letzten 60 Jahre hier in Oberfranken. Im weltweiten Schnitt liegen wir aber nur bei 1,8 Grad Erwärmung pro 100 Jahre. 1,8 im Vergleich zu 4,4 sehen wir 2,5 Mal schneller. Aufgrund dieser naturräumlichen Voraussetzungen relativ wenig Niederschlag. 25 Gießkannen weniger und dann an diesem Nahtbereich zwischen dieser Meeresluft und der sehr trockenen und heißen Kontinentalluft. Was den Niederschlag anbelangt in Oberfranken, sehen wir keine eindeutigen Signale. Und das ist ein bisschen verwunderlich. Der Niederschlag ist ein recht komplizierter Prozess in der Atmosphäre. Und weil, sagen wir mal, wir brauchen nicht nur Wasserdampf, um Niederschlag zu erzeugen, sondern wir müssen diesen Wasserdampf, der als Gas vorliegt, auch erstmal kondensieren lassen. Also es muss zwei Tröpfchen sich erstmal bilden und diese Tröpfchen müssen dann anwachsen und so groß werden, dass sie dann über die Luftbewegung nicht mehr in Schwebe gehalten werden können, so wie wir das in den Wolken sehen. Sondern dass sie dann so groß anwachsen, dass sie dann einfach mit der Schwerkraft nach unten fallen und es dann eben regnet. Ne? Mhm. Und das ist eben ein recht komplizierter Prozess in der Atmosphäre, der nicht ganz so leicht ist. Also da gibt es viele Stellen, wo Niederschlag sich so stark bilden kann oder eben auch gebremst werden kann. Und das wird zum Beispiel im Niederschlagssignal, also im Jahresniederschlagssignal in Oberfranken gar keine großen Veränderungen sehen. Also da wird es nicht sind generell trockener oder feuchter, also von der Jahresniederschlagssumme, da müssen wir ein bisschen näher reingucken und uns die einzelnen Monate uns angucken. Und da sehen wir vor allem das ganz, ganz starke Signal, dass das Frühjahr extrem trocken wird. Mhm. Und wir kommen vielleicht gleich nochmal darauf zu sprechen, das Frühjahr 2025 war das trockenste Frühjahr seit Aufzeichnungsbeginn. Mhm. Wow, also ein schockierendes Wow. Absolut, im Sinne von das trockenste Frühjahr, was jemals seit Aufzeichnungsbeginn in Oberfranken gemessen wurde. Also da sehen wir, dass das Frühjahr sehr, sehr trocken wird, wohingegen die Sommermonate, also Juli, August, September, sich auffeuchten. Also gibt es eine Verschiebung des Niederschlages von diesen Wintermonaten in diese Sommermonate. Und das, der Niederschlag, der im Sommer fällt, ist eben für Pflanzen, für Tiere und auch für die Grundwasserneubildung, also was wir für unser Leben und für unser Tun einnehmen, den Grundwasserspeichern im Boden, ist eben nicht so wirksam und kann kein neues Grundwasser bilden als im Vergleich zum Winter, wo es kühler ist, wo weniger verdunstet und wo Regen fällt, der mit einer geringeren Intensität fällt, also weniger Regen pro Zeiteinheit, dafür aber sehr, sehr lange. Mhm. Der kann dann so langsam vor sich hin tröpfeln, sagen wir mal der typische Landregen, sage ich mal, das sagen wir so im allgemeinen Sprachgebrauch, da regnet es ja tagelang mit einer geringen Intensität und jedes Mal, wenn man rauskommt, denkt man sich, boah, jetzt bin ich komplett nass geworden, aber eigentlich von der Summe ist gar nicht viel gefallen. Und im Sommer, also dieser Niederschlag ist sehr gut, um diese Grundwasserspeicher wieder aufzufrischen, damit das Wasser in den Boden eindringen kann und in den Tiefen gespeichert werden kann, was wir dann im Sommer brauchen. Aber wenn es im Sommer dieser Niederschlag fällt, fällt er oftmals als Starkregen, also sehr hohe Intensität in kurzer Zeit. Mhm. Dann sind die Straßen überschwemmt, dann springen die Kanaldeckel aus der Straße raus, dann ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Land unter. Und das kann natürlich der Boden nicht speichern. Und das fließt dann, wir haben unsere Städte leider, muss ich sagen, so konzipiert, dass sie extrem effizient sind, Wasser abzuleiten und wegzuleiten. Also das war die eigentliche Denkart. So konzipiert man Städte, Wasser von Oberflächen zusammenleiten, von dem Dach in die Regenrinne, von der Regenrinne in den Kanal in der Straße, von der Straße in einen anderen größeren Kanal und dann möglichst in den Fluss und weg damit. Mhm. Und da haben wir natürlich, da leiden wir jetzt momentan drunter, dass wir dieses Wasser eben nicht sehr gut nutzen können und speichern können, was wir aber dringend brauchen, gerade in diesen Sommermonaten, wenn diese Starkregenereignisse sind. Also obwohl sich die Jahressumme nicht groß verändert, also wie viel pro Jahr fällt, gibt es eine sehr dramatische und für uns eben alarmierende Verschiebung hin von diesem Winterniederschlag, der sehr gut für uns und für die Natur ist. Ich verwende eigentlich, sehe den Menschen eigentlich immer als Teil der Natur und nie Mensch und Natur sehe ich nie als zwei Entitäten, sondern immer gehören für mich zusammen. Weg hin zu diesen Sommermonaten, wo es eben stärker prasselt und wo wir das Wasser nicht so gut effizient nutzen können.
Das heißt, es fällt dann einfach viel zu viel auf einmal und damit haben wir ein Problem.
Genau, ein Problem, weil wir die Städte nicht so konzipiert haben, dieses Wasser zu speichern, um es dann zu nutzen, und Speicher bedeutet große Zisternen, das Wasser so zu nutzen, dass wir es dann eben zur Verfügung haben, wenn wir es brauchen. Und das ist momentan, da sind unsere Städte noch nicht drauf konzipiert. Und deswegen ist momentan auch in aller Munde und deswegen ist auch die Stadtmeteorologie so wichtig, dieses Prinzip der Schwammstadt. Also Schwammstadt kann man sich ganz gut vorstellen. Halten wir das Wasser wie in einem nassen Schwamm zurück und wollen es speichern und langsam eben abgeben und nicht so schnell. Aber das erfordert natürlich immense Investitionen in Infrastruktur und in das ganze Umdenken. Wenn wir, viele von uns haben zu Hause einen kleinen Gemüsegarten, ja, und viele bewässern es einfach aus der Leitung, ja, das Wasser, was man zum Gießen braucht. Das kann man sich eigentlich nicht mehr leisten als Beispiel. Man muss eigentlich das Wasser, den Regenabfluss aus der Regenrinne zwischenspeichern in Zisternen, sei es oberirdisch, sei es unterirdisch, und das Wasser zum Gießen nehmen, denn das Wasser ist wirklich ein kostbares Gut, gerade in Oberfranken, wo wir ja 25 Gießkannen pro Jahr weniger haben als im Mittel auf der gesamten Erdoberfläche.
Ab wann ist es denn ein guter Grund, sich ernsthaft Sorgen zu machen? Also wann würdest du sagen, reicht es nicht mehr, sich das anzugucken und zu sagen, ja, man müsste mal. Ja. Und ja, ärgerlich, dass wir das jetzt nicht schon gemacht haben. Wann ist der Moment, in dem Oberbürgermeister, Landrätinnen und Landräte sagen müssen, okay, wir kriegen gerade ein Problem, jetzt müssen Zisternen her, jetzt müssen wir ein anderes Leitungssystem machen. Sind wir an dem Punkt eigentlich schon?
Seit 2018 haben wir eine Dauerdürre. Also die letzten 7 Jahre, inklusive dem Jahr 2025, haben wir wesentlich weniger Niederschlag als normal bekommen, plus dann diese Verschiebung vom Frühjahr in den Sommer, was dann nicht zu diesem Auffüllen des Speichers so gut führt. Und wir sind eigentlich seit 2018 steuern wir in eine immer weiter stärker werdende Dürre hinein. Es gibt einige Jahre, die, sagen wir, sind recht normal, wie zum Beispiel das letzte Jahr. Da ist von der Summe ein bisschen mehr gefallen als normal. Aber das gleicht eben dieses eine Jahr, was im einen Jahr ein bisschen mehr fällt, gleicht eben nicht die 6 vorherigen trockenen Jahre wirklich aus. Also eigentlich sind wir seit 2018 in der Dauerdürre und wir sind an diesem Punkt schon längst angekommen. Und deswegen ist natürlich sehr wichtig, wenn nicht die Bestrebungen schon da sind, auch das aktiv anzugehen, dieses Schwammstadtprinzip umzugehen. Und das ruft natürlich nicht nur, sagen wir, meteorologische Kenntnisse voraus, denn wir können jetzt, sondern wir müssen mit dem Verkehr planen, mit der Wasserwirtschaft planen. Also viele, viele Sachen müssen da umgestellt werden, um dieses Wasser, wenn es denn in Hülle und Fülle oder eigentlich im Übermaß vorhanden ist, zu speichern, um es dann wirklich zu nutzen und vor allem dieses schnelle Abfließen zu verhindern. Weiteres Beispiel ist, dass als ich studiert habe, Anfang der 90er Jahre, das ist ja noch gar nicht so lange her, vor 30 Jahren, ist Hochwasser natürlich immer ein großes Problem gewesen. Mhm. Ich habe damals auch im Teil von Deutschland gelebt, an der Lahn, wo es eigentlich im Frühjahr immer großes Hochwasser gab. Da war die Stadt eigentlich immer landunter. Eng eingeschnittenes Tal, Schneeschmelze, das kommt auf einmal runter oder das Wasser wird auf einmal freigesetzt über die Schneeschmelze und man hat eigentlich jedes Jahr Hochwasser gehabt. Hochwasser gibt es zwar noch, denken wir zum Beispiel an letztes Jahr, an große Hochwasser in Regensburg. Das gibt es immer wieder. Aber eigentlich ist das größere Thema momentan das Niedrigwasser. Dass wir eben nicht genug Wasser in Flüssen haben, um zu kühlen, um zu bewässern, um Schifffahrt zu ermöglichen. Also auch das ist ein eindeutiges Alarmsignal, dass wir eher uns über das Fehlen des Wassers Gedanken machen müssen, als über das zu viel Wassers. Ich möchte aber die Hochwassergefahr natürlich überhaupt nicht in den Schatten stellen und sagen, da müssen wir uns nicht mehr drum kümmern. Das wäre falsch. Ein weiteres, sagen wir mal, hässliches Gesicht des Klimawandels ist es ja auch, dass sich diese Extreme, also sehr heiß, sehr kalt, sehr trocken, sehr feucht, häufen. Dass die häufiger werden. Und dazu gehört eben auch, dass wir verstärkt Niedrigwasser haben, aber auch, wenn das Hochwasser kommt, es eben mit einer sehr großen Wucht kommt, wie zum Beispiel an der A im Juli 2021.
Genau. Die Bilder werden wir alle niemals vergessen.
Und ich habe da eine besondere Beziehung, denn ich habe 5 Jahre dort gelebt, ich habe dort Abitur gemacht in Bad Neuenahr-Ahrweiler und viele meiner Freunde, die dort noch leben, sind auch sehr direkt mit ihrem Leben und mit ihrem Hab und Gut in der Familie auch betroffen gewesen. Und das ist sicherlich ein Erlebnis, was uns hoffentlich nicht so schnell abhanden kommt, wo wir immer wieder daran denken und sagen, ja, das sind ganz klar auch die Seiten des Klimawandels, also die Zunahme der Wetterextreme. Aber das ist natürlich wirklich ein Wetterextrem. Ne? Also dass der Ist-Zustand, die Situation damals hat dazu geführt, dass wir solche sehr starken Niederschläge hatten.
Jetzt gibt es ja immer noch Menschen, die all diese Ereignisse wahrnehmen und schulterzuckend sagen, ja, Hochwasser hat es immer gegeben, trockene Jahre hat es immer gegeben, das ist doch nichts Neues. Was geht denn durch den Kopf, gerade wenn ich dir jetzt zuhöre und du diese Zahlen sagst, seit so vielen Jahren herrscht Dauerdürre, was geht dir durch den Kopf, wenn du solche Aussagen hörst?
Also diejenigen, die man am wenigsten überzeugen muss, sind eigentlich die Landwirte. Denn die merken das jeden Tag auf ihren Feldern. Also da gibt es, habe ich noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, das stimmt alles nicht. Das hat es schon immer gegeben.
Ja.
Es ist natürlich richtig, dass die Atmosphäre zu einem gewissen Maße und einem gesunden Maße ein chaotisches System ist. Und ein chaotisches System, also das ist rein wissenschaftlicher Ausdruck, jetzt nicht im allgemeinsprachlichen, sondern es hat einen hohen Zufallsanteil, gibt es immer Schwankungen in solchen Systemen. Das ist ganz klar. Es hat immer trockene und auch feuchte Jahre gegeben. Aber die Häufung und die Stärke dieser Veränderung hat so stark zugenommen, dass eigentlich man davor seine Augen nicht mehr verschließen kann. Und ich muss sagen, das ist natürlich auch eine Frage der Kommunikation. Innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft gibt es eigentlich einen ganz klaren Konsens. Da gibt es eigentlich keinen seriösen Wissenschaftler, Wissenschaftlerin, die oder der von sich behauptet, ich glaube das nicht, das ist alles nur erfunden und erlogen, diese Klimawandelblödsinn.
Zumal Wissenschaftler ja auch niemals sagen, ich glaube.
Genau, davon mal abgesehen. Ne? Aber manchmal diese Wissenschaftler, die dann zu Worte kommen, sagen, ich glaube. Ne?
Also deswegen, das ist schon ein Warnsignal.
Aber da muss man sagen, es wird, und da haben auch sicherlich die Medien, die Presse auch eine gewisse Rolle oder einen Beitrag, einen negativen Beitrag leisten sie dadurch, dass sie oftmals dann solche Fakten darstellen als man weiß es nicht, 50-50. Hört sich das manchmal auch interessanter an, wenn man sagt, naja, geschieht das denn wirklich mit der Erwärmung? Bleibt denn wirklich der Niederschlag aus, ne, wenn man solche Fragen stellt? Und dann denken natürlich auch oftmals die Hörer oder die Leser, naja, da ist ja eine gewisse große Unsicherheit im Raum. Das ist eindeutig nicht der Fall. Also es gibt einen ganz klaren Konsens in der Wissenschaft, dass das harte Fakten, harte Zahlen sind. Wir müssen, denke ich, unseren Beitrag leisten, und das gehört ja vielleicht auch heute auch mit dazu, ganz klar diese Zahlen zu porträtieren, anschauliche Beispiele zu geben, dass man sich auch was drunter vorstellen kann. Denn das ist ein recht kompliziertes Metier, ganz klar. Aber es geht natürlich auch darum, dass das dann richtig transportiert wird, verbreitet wird und dass man dann eben auch zuhört. Und ich glaube, viele Personen, und das sind jetzt nicht nur, sagen wir mal, die normalen Bürgerinnen und Bürger, sondern auch viele in Leitungspositionen erlebe ich immer wieder Menschen, die sagen, ja, aber Deutschland ist ja so klein, was sollen wir denn ausrichten können? Oder warum sollen wir in Oberfranken denn was machen? Sollen die in Berlin doch was machen? Oder die in den USA oder in China? Ne?
Genau, das haben wir also auch
dieses
schon gehört.
Nach außen weg, ne? Wir haben ja so einen kleinen Beitrag. Und da muss ich sagen, wenn man solche Aussagen trifft, hat man das eigentliche System nicht verstanden. Die Atmosphäre kennt keine Grenzen. Es gibt dort die Luft macht nicht Halt, weil die Grenze zwischen Frankreich und Deutschland überschritten wird oder über Paraguay und Uruguay. Nein, sie bleibt nicht stehen. Es wird alles innerhalb des Erdsystems, der Atmosphäre ist miteinander verbunden und jeder leistet seinen Beitrag. Und rein historisch gesehen hat Deutschland einen überproportionalen hohen Beitrag an der Erhöhung der Treibhausgaskonzentration geleistet. Das ist in dem Fall jetzt hier eine negative Leistung. Mhm. Also im Vergleich zur Fläche ist Deutschland eben besonders, sagen wir mal, schuldig. Ja, man kann ruhig sagen schuldig. Also hat einen sehr, sehr großen Beitrag geleistet über diese sehr starke Industrieproduktion, mhm, was wirtschaftlich natürlich sehr willkommen ist, aber natürlich die negativen Folgen hat, dass für seine Fläche und Einwohnerzahl betroffen eigentlich die Last, die Schuldlast auf Deutschland sehr erheblich wiegt. Und nicht nur lastet und nicht nur wir sagen, naja, wir sind so ein kleines Land, da können wir nichts machen. Soll mal die in den USA und in China daran arbeiten? Mhm. Und denken wir daran, dass vieles, was wir konsumieren und unser Konsum, sei es, was wir an Klamotten kaufen, sei es, was wir an elektronischen Medien kaufen, sei es, was wir uns sonst wie leisten, Sportgegenstände, alles, was der Konsum ist, etwa ein Drittel, 28% des gesamten CO2-Austausches, Ausstoßes pro Kopf macht der Konsum aus. Und was wir konsumieren hier in Deutschland, wird oftmals nicht in Deutschland produziert, sondern in China.
Da reden wir jetzt aber bei Konsum noch nicht von Lebensmitteln. Wir reden nur von Kleidung, Elektronik, Spielsachen, Möbeln, all die Dinge, die man quasi als Objekte kauft.
Vollkommen richtig. Die Ernährung macht nur mal 15% mhm, aus von diesem Kuchen, wenn man den so aufteilt. Aber ne, der Konsum ist in etwa ein doppelt so großes Kuchenstück wie die Ernährung. Ernährung mhm, macht 15% aus, Konsum 28%, also etwa doppelt so groß. Und dann haben wir schon mal davon 45%. Ne? Dann kommen noch andere Kuchenstücke mit dazu. Mobilität macht in etwa noch mal ein Fünftel aus insgesamt mit dazu. Dann unser Wohnen, also die Bausubstanz und die Wohnung warm halten, macht noch mal 22% aus. Und wenn man das dann alles zusammenrechnet, dann fehlen noch weitere 16%. Ein kleinen Teil, ein Zwanzigstel macht noch unser Strombedarf aus, sei es der Strombedarf zum Betreiben vom Handy, sei es für die Elektrizität, sei es also alles, was mit Strom zu tun hat. Und dann fehlt noch ein kleiner, etwa ein Zehntel, was allein, dass wir in Deutschland leben und Zugang haben zur öffentlichen Infrastruktur, dass wir Straßen haben, dass wir ein Abwassersystem haben, dass wir eine Müllabfuhr haben. Also diese ganzen Sachen machen etwa noch mal ein Zehntel aus. Und das sind natürlich Schrauben, an denen wir alle drehen können und drehen müssen. Mhm. Und nochmal, die größte Schraube, an der wir alle individuell drehen können, macht eben diese 28%, macht eben der Konsum aus. Mhm. Zu den Konsumfällen zum Beispiel auch Reisen. Ne? Mhm. Auch das fehlt zu diesem Konsum mit dazu. Ne?
Flugreisen wahrscheinlich am allermeisten und Kreuzfahrten vermute ich auch.
Ja, Kreuzfahrten, also relativ gesehen, also wenn ich es mit dem Fahrrad von Bayreuth nach Kulmbach fahre, ganz klar, hat einen höheren Austausch, aber Flugreisen sind natürlich das A und O, wo dann sehr, sehr viel CO2 freigesetzt wird, das ist ganz klar. Ne? Da ist es, was den Konsum anbelangt, also dieses Reiseverhalten, jedes Mal eine Flugreise zu machen, sonst zählt es vielleicht nicht, sonst war es vielleicht kein richtiger Urlaub. Da muss man sich, denke ich, sehr gut überlegen und ich mache das mit meiner Familie schon sehr, wir überlegen uns das sehr genau, wie wir das machen. Mhm. Das habe ich früher, muss ich sagen, auch etwas unbedarfter bin ich da herangegangen und bin auch beruflich sehr viel geflogen. Ich fliege jetzt beruflich zum Beispiel nicht mehr für einen 15-Minuten-Vortrag in die USA. Mhm. Das kann ich mir nicht mehr leisten, das kann ich auch nicht verantworten als Klimawissenschaftler. Da muss ich sagen, dann schalte ich mich online mit dazu. Das ist zwar nicht dieselbe Erfahrung, die man vor Ort hat, wenn man sich mit den Kolleginnen und Kollegen austauscht, aber das kann ich nicht mehr verantworten. Mhm. Also auch da, ich denke, und da müssen wir uns alle an die eigene Nase packen und sagen, wie können wir dieses relativ große Kuchenstück von 30% des Konsums, wie können wir das verändern? Mhm. Und da haben wir selber eine sehr große Wahl.
Mhm. Ich stelle eine Frage, die in Oberfranken nicht so gerne gefragt wird oder gestellt wird oder wo man vielleicht die Antwort womöglich nicht so gerne hören möchte. Wie relevant ist Fleischkonsum und tierische Produkte?
Man kann ja sehr schöne Statistiken berechnen, wie viel CO2 pro Kilogramm Nahrungssubstanz freigesetzt wird. Und da ist eine absolute Spitze Rindfleisch und Butter.
Okay.
Eindeutig höher. Die Hälfte, was Rindfleisch freisetzt pro Kilogramm, setzt Schweinefleisch frei. Ja. Aber natürlich vegetarische Produkte sind wesentlich weniger, wesentlich klimafreundlicher im Vergleich zu Rindfleisch und Butter. Mhm. Mhm. Ja. Man kann natürlich sagen, gut, wenn es keine vegane, sondern vegetarische, wenn es auch Käseprodukte, auch natürlich Käse ist natürlich aus Milch produziert und ist auch ein Produkt, ein tierisches Produkt. Eben kein Fleisch, aber ein tierisches Produkt. Und auch das setzt relativ viel CO2 pro Kilogramm frei im Verhältnis zu, also ein bisschen weniger als Rindfleisch und Butter, aber ähnlich in der Kategorie. Mhm. Und da bin ich selber natürlich auch hin und her gerissen. Ich bin Vegetarier, genau aus diesen Gründen. Wir sind bei uns in der Familie 3-3. Drei Vegetarier, drei Nicht-Vegetarier. Der Hund zählt als Nicht-Mit-Vegetarier mit dazu.
Ich habe gerade gedacht, habe ich ein genau. Kind in der Recherche übersehen, aber der Hund wird mitgezählt.
Okay. Der Hund wird mitgezählt, sie liebt Fleisch, sie isst Fleisch sehr gern, also wir sind 3-3. Und das ist eine ganz bewusste Entscheidung, das zu machen, genau aus diesen Gründen des Klimaschutzes. Mhm. Es gibt natürlich noch andere Gründe. Oberfranken ist ja ein Zentrum, also es gibt gute medizinische Gründe, ist ja ein Zentrum auch des Schweinefleischkonsums. Mhm. Und das hat natürlich auch negative Auswirkungen zum Beispiel auf Krebsraten. Mhm. Wir haben vor einigen Jahren ein Forschungsprojekt mit unseren medizinischen Kollegen im Klinikum Bayreuth zusammen gehabt und die haben das auch durchaus bestätigt. Das hat natürlich auch Gesundheitsaspekte, die jetzt außerhalb meines Fachbereichs liegen, ganz klar. Also kann ich das nur wiedergeben. Also es gibt viele Gründe, sagen wir mal, den Fleischkonsum zu reduzieren. Ich sage nicht, dass man absolut verzichten muss. Ich glaube das nicht. Aber einfach, wenn man sich die Zahlen miteinander vergleicht, ist Rindfleisch und Butter hat eben die höchste CO2-Last pro Kilogramm, Schweinefleisch die Hälfte und natürlich die vegetarischen Produkte weiter drunter. Also um nochmal auf diesen Ursprungskuchen zurückzukommen, wie viel wir pro Bundesbürger im Schnitt ausstoßen, das sind 10,4 Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr und 15% macht eben davon die Ernährung. Mhm. Und das ist auch eine wichtige Stellschraube. Nochmal eine weitere Zahl zu nennen, also 10,4 Tonnen CO2-Äquivalente. Und ich kann vielleicht gleich nochmal erklären, was Äquivalente wirklich bedeutet. Also wenn ich sage CO2-Äquivalente, bedeutet das, alle anderen Gase, wie zum Beispiel Methan, Lachgas, Fluorchlorkohlenwasserstoff, alles rechnen wir um, als ob es in CO2 wäre. Okay. Also das ist die einheitliche Einheit sozusagen. Mhm. Deswegen sagen Äquivalente. Also wir stoßen 10,4 Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr pro Bundesbürger aus. Nachhaltig und klimaverträglich wäre aber eine Tonne. Das heißt ein Zehntel.
Das ist ganz schön viel zu viel. Und jetzt die fiese Frage, ist es noch realistisch, auf das Soll runterzukommen? Würde das noch gehen?
Eigentlich ist das nicht realistisch. Mhm. Wenn wir uns eine einfache Richtung mal machen. Ich hatte eben gesagt, dass 11% unseres Ausstoßes, allein dadurch bedingt ist, dass wir öffentliche Infrastruktur haben. Straßen, Gebäude, Kanal, Straßenlaternen, alles, ne? Wenn man sagt, okay, wir stoßen 10 aus und ein Zehntel von 10 ist 1, damit haben wir unser Soll eigentlich schon erfüllt. Mhm. Also wir dürfen weder wohnen, wir dürften weder reisen, noch essen, noch konsumieren und dann damit ist unser Soll eigentlich schon erfüllt. Mhm. Das heißt, wir müssen dann in der Schlussfolge, man darf natürlich nicht sagen, okay, dann bringt es sowieso nichts, dann können wir gleich die Hände in den Schoß legen und sagen, ich kümmere mich nicht drum, sondern sagen, aha, dann muss ich also aktiv andere Senken schaffen, die meinen zusätzlichen Ausstoß nochmal auffangen und mit zusätzlich kompensieren. Also das sollte eher genau umgekehrt sein, der Ansporn sein, noch mehr zu machen, als zu sagen, ja, dann können wir eh nichts machen. Mhm.
Wir kommen nochmal zurück auf Oberfranken, weil wir da ja ohnehin diese verschärfte Situation haben. Jetzt ein bisschen naiv gedacht, würde das bedeuten, dass wir hier in der Region eigentlich noch mehr machen müssten als andere? Oder gleicht sich das sozusagen übers Mittel ohnehin aus? Du sagst das ja gerade sehr richtig, die Atmosphäre kennt keine Grenzen, die hört zu Unterfranken oder zu, weiß ich nicht, Unterfranken, ja, also zu Unterfranken oder zur Oberpfalz ja nicht auf. Aber haben wir hier die Möglichkeit, an diesen besonders starken Schwankungen und an diesen besonders starken Wetterereignissen irgendwie Einfluss zu nehmen? Oder haben wir sozusagen ein bisschen Pech, dass wir ohnehin in dieser extremen Region leben?
da muss man jetzt, um die Frage zu beantworten, muss man uns in zwei wichtigen Aspekten unterscheiden. Einmal vom Klimaschutz und Klimaanpassung.
Okay.
Klimaschutz bedeutet, wir müssen den Antrieb für die Klimaveränderung, auf gut Deutsch das Freisetzen der Treibhausgase, reduzieren. Das ist Klimaschutz. Mhm. Also den Antrieb für die Veränderung reduzieren. Da müssen wir alle weltweit zusammen am selben Strang ziehen. Mhm. Und weil, wie du eben gesagt hast, die Atmosphäre keine Grenzen kennt, wir alle im Boot zusammensitzen, also wenn wir hier das CO2, was ich jetzt gerade am Mikrofon ausstoße, weil ich Kohlenhydrate veratme und CO2 ausatme, dieses Molekül oder diese Moleküle, die ich freisetze, sind in 4 Monaten auf der gesamten nördlichen Hemisphäre nachweisbar und in 2 Jahren auch auf der südlichen Hemisphäre, auf der Südhalbkugel.
Das, was du jetzt gerade ausatmest.
Das, was ich jetzt gerade ausatme. Also die Transportzeiten sind 4 Monate für die nördliche Halbkugel und es dauert ein bisschen länger, um auf die Südhalbkugel zu kommen. Also rein statistisch ist dieses Molekül, was ich jetzt gerade ausatme, in 2 Jahren auch in der Antarktis zu messen. Also deswegen, Klimaschutz müssen wir alle betreiben, unabhängig davon. Aber das andere Paket ist, oder die andere, der andere Aspekt ist eben die Klimaanpassung. Eine Klimaanpassung, wie man es schon vom Wort aus her sehen kann, ist, dass verschiedene Regionen der Erde unterschiedlich stark betroffen sind von diesen klimatischen Veränderungen. Und diese Anpassungsmaßnahmen bedeutet jetzt, wie können wir diese negativen Effekte möglichst abschwächen und vielleicht sogar die Gunsteffekte, das gibt es natürlich auch. Ne, zum Beispiel Wärme, höhere Temperaturen, da wächst der Wein besser zum Beispiel. Ne? Mhm. Also es gibt ja nicht nur negative Auswirkungen, es gibt auch positive Auswirkungen. Also wie kann man in dieser Klimaanpassung ja möglichst die negativen Folgen abschwächen, abmildern und dann die positiven so gut nutzen, dass es eben zum Beispiel eine Verbesserung gibt. Mhm. Ne? Also das sind die Anpassungsmaßnahmen. Und hier sind wir natürlich in Oberfranken bei diesen Anpassungsmaßnahmen ganz, ganz klar gefragt. Weil, wie gesagt, wir 25 Gießkannen pro Jahr sowieso schon weniger haben und wir diesen sehr starke Verschiebung haben vom Frühjahrsniederschlag in den Sommer herein, weniger Grundwasser spielen. Das heißt, die Grundwasserbildung, der Speicher läuft immer leerer und leerer oder wird immer weniger und weniger Wasser da. Und da haben wir eine besonders große Verantwortung und die Frage muss man sich natürlich stellen, wenn Oberfranken weiter bewohnbar bleiben soll.
Von was für einem Zeitraum reden wir da, wie lange es noch bewohnbar ist?
Also wir reden hier in Zeitjahren von Jahrhunderten. Mhm. Also wenn man die jetzigen Klimaentwicklungen projiziert in die Zukunft, reden wir davon, dass wir eigentlich in ein Steppenklima reinlaufen, an eine Versteppung in Oberfranken. Aber das geschieht nicht morgen, das geschieht auch nicht bis 2030 oder bis 2100. Da reden wir von Hunderten von Jahren. Also wenn das genau wie jetzt beschrieben, diese systematische Dürre mit hohen Temperaturen, wenn das weiter so geht, dann laufen wir automatisch in diese Versteppung mit rein. Aber wie gesagt, das ist noch Jahrhunderte heraus. Das werden wir beide nicht mehr erleben. Und auch unsere Kinder werden das nicht mehr erleben. Also das ist ein größerer Horizont. Aber wir müssen natürlich jetzt die Weichen stellen, dass es nicht dazu kommt, also dadurch den Klimaschutz betreiben, Treibhausgasemissionen reduzieren und uns möglichst gut anpassen. Oder wie es in vielen Regionen der Erde geschehen ist, sagen, wir müssen diese Region aufgeben und können dort nicht mehr leben, weil es zu teuer, zu aufwendig ist, dort zu leben. Mhm. Diese großen Völkerwanderungen sind oftmals über Verschiebungen von lokal-regional-Klimaten bedingt. Nicht natürlich auch angefacht oder oftmals begleitet von politischen Konflikten, aber es gab oftmals eben diese naturräumliche Veränderung aufgrund der Veränderung des Klimas in bestimmten Regionen und dann haben sich Menschen auf den Weg gemacht und sind ausgewandert.
Lass uns ein kleines Gedankenexperiment machen. Geld spielt keine Rolle, das schiebe ich vorweg jetzt, und du dürftest an die Politikerinnen und Politiker, die wirklich die Macht über solche Entscheidungen haben, eine Aufgabenliste schreiben, was sie tun müssten, um wirklich Klimaanpassung und Klimaschutz auf das Niveau zu bringen, was uns wirklich helfen würde. Was würde auf dieser Liste draufstehen?
Ganz klar, weg vom Individualverkehr, Mobilität. Mhm. Also wir haben es gesehen, das sind etwa 1/5 der gesamten Emissionen geht auf Mobilität zurück. Das müssen wir verändern. Und da müssen wir weg von diesem individualgetriebenen Verkehr. Und da Elektroautos sind sicherlich besser von ihrer Bilanz her, zumindest nach einer gewissen Zeit, als ist der Verbrennermotor. Aber weg von diesen individuellen Lösungen, mehr zu öffentlichem Verkehr, genutzten Verkehr. Also, dass wir solche Sachen nutzen. Eindeutig Mobilität. Energieerzeugung. Ich denke, wir sind da momentan schon auf dem richtigen Weg, Richtung PV zu gehen, Richtung Windenergie zu gehen. Windenergie war ja in Bayern lange, es gab zwar kein offizielles Moratorium, also ein absolutes Stoppen, aber es gab ein faktisches Moratorium, dass Windenergie nicht ausgebaut werden konnte. Da müssen wir natürlich sehr stark investieren in diese Reihe. Und da müssen wir natürlich gucken, wo ist Windenergie? Und das ist im Norden von Deutschland und nicht in Bayern bei uns. Nur auf den Spitzen, auf den Kammlagen haben wir wirklich Windgeschwindigkeiten, die hoch genug sind. Deswegen macht es auch Sinn, den Windstrom nach Bayern zu transportieren. Also ganz klar Mobilität, was das anbelangt. Wir müssen ganz klar Energieerzeugung uns darum Gedanken machen. Vor allem dann, was den Wohnbereich anbelangt, ist es ganz klar eine Effizienzsteigerung von zum Beispiel aktuellen Heizsystemen in Dämmung zu investieren, dass wir Passivhäuser in diese Richtung gehen, also die eher, wo die kleinsten Wärmequellen mit berücksichtigt werden und die ohne externe Verbrenner, entweder Gas oder Kohle auskommen, Öl auskommen. In diese Richtung müssen wir Effizienz steigern und wir müssen uns auch sicherlich von der Ernährung her umstellen. Und in Richtung regionale Produkte, weniger fleischlastigen Konsum, mehr vegetarische Nahrung. Also da gibt es eben viele Stellschrauben, an denen wir arbeiten können. Und das hat manchmal was mit gesetzlichen Vorgaben zu tun, weil du eben die Politiker ansprachst, weil dann Anreize geschaffen werden, das dann doch zu machen. Aber natürlich auch Appelle und Aufforderungen, selber das individuelle Verhalten zu verändern. Also ich denke, das wären sozusagen, das wäre auf meiner Top-Liste. Aber das sind sozusagen auch die ganz logischen Gründe, die sich aus diesem Kuchen der Verteilung, was setzen wir denn frei, welche Bereiche setzen was frei, auch ganz logisch ergeben.
Da war jetzt auch keine große Überraschung dabei, muss ich sagen.
Kann es auch nicht geben, denn es wird ja nichts aus dem Hut gezaubert. Also es gibt natürlich immer wieder die Hoffnung, das weiße Kaninchen aus dem Hut zu zaubern und zu sagen, wir haben eine technische Schnelllösung erfunden und dann müssen wir nur die Pumpen anschmeißen und die saugen das CO2 auf der Luft wieder raus und dann können wir es im Boden verbuddeln. Also zum Beispiel diese geogene Lagerung von abgereichertem CO2 aus der Luft eingepresst in den Boden und dann bleibt es da unten als Blase. Das ist nicht in Sicht. Es gibt diese Carbon Capture and Storage heißt das, also Kohlenstoff herausfangen aus der Luft, abreichern und dann speichern. Das lohnt sich aber nur in Bereichen, wo CO2 in einem sehr aufkonzentrierten Maß anfällt, zum Beispiel Zementindustrie. Da ist das zum Beispiel sehr sinnvoll, weil die Konzentrationen schon so hoch sind, dass man nicht sehr groß anreichern muss. Aber der Anteil von CO2 und da, das ist vielleicht nochmal eine weitere Zahl, die ich hier mit in den Podcast mit reingeben darf. Eigentlich ist der eigentliche Prozentsatz von CO2 in der Luft recht gering. Ist 0,04%. 0,0426% sind CO2. Das scheint erstmal nach einer sehr kleinen Zahl zu sein. Das ist ja fast verschwindend gering. Aber dieser kleine Prozentsatz von CO2 ist aber ein sehr effizientes Treibhausgas, was Wärmestrahlung im Klimasystem Erde hält und diese Erwärmung jetzt erzeugt und dem wir letztendlich diesen Treibhausgasen auch unsere Existenz, unser Leben auch verdanken. Also obwohl diese Konzentrationen so gering sind, ist es ein sehr, sehr wichtiger Prozess, setzt er in Gang, eben diese Wärmestrahlung im Klimasystem Erde. Also der Prozentsatz ist sehr klein, aber die Wirkung ist sehr, sehr groß.
Und genauso ist es doch eigentlich auch mit der Erderwärmung. Also wir reden ja immer über Zahlen zwischen, also je nachdem, auf welche Statistik man gerade guckt, wo wir gerade stehen, was die Ziele sind, von Zahlen zwischen 1,5 und 2,7%. Das sind so, oder 2,7 Grad, Entschuldigung, nicht Prozent, Grad. Das sind die großen Zahlen, die immer wieder gerade rumjongliert werden. Warum sind so geringe Zahlen, so geringe Gradveränderungen so gewaltig in ihrer Wirkung?
Also um nochmal diese Zahl aufzugreifen, 1,5. Wir haben ja beim Pariser Abkommen, die Weltgemeinschaft hat sich darauf geeinigt, die Erwärmung deutlich auf die weltweiten Anstieg der Temperaturen, der bodennahen Temperaturen deutlich unter 2 Grad zu halten und wenn es geht, unter 1,5.
Genau.
Wir liegen bei Deutschland momentan bei 1,4. Also sind wir eigentlich schon da. Wir haben eigentlich keine Luft mehr. Ne? Der Rest der Welt liegt etwa bei 1 Grad. Also wir haben es schon mal mehr aufgewärmt um 0,5 Grad im Vergleich zum Rest der Welt. Also haben wir eigentlich schon mal stehen mit der Rücken schon mal an der Wand. Ne? Gut. Da möchte ich nochmal auf unsere Anfangsfrage zurückkommen, wo wir den Unterschied zwischen Wetter und Klima definiert haben. 1,5 Grad im Wetter bedeutet, dass es heute wärmer oder kälter ist als der Vortag. 1,5 Grad, das kennen wir alle, da wechseln wir jetzt nicht von der Winterjacke zum T-Shirt.
Genau,
also das ist einfach eine kleine Veränderung.
23,5 scheint es nicht so wild zu
sein. Da sind wir gewohnt. Ja. Aber im Klima 1,5 Grad mehr zu haben, wärmer zu sein, bedeutet, dass jeder Tag über die 30 Jahre, und 30 Jahre ist sozusagen unser, was wir als Klimanormal bezeichnen, also die typische, die Länge der Periode, über die wir diese Bilder hintereinander stellen, wenn ich nochmal diese Analogie der Bilder aufnehmen darf, also über 30 Jahre sammeln wir die Bilder jede Sekunde und stellen sie hintereinander, dass eben jeder Tag 1,5 Grad wärmer ist. Und das sind schon erhebliche Veränderungen. Zum Beispiel der Wasserdampfgehalt pro Grad steigt 7% an. Also das macht für den Wasserdampfgehalt in der Atmosphäre einen riesen Unterschied, ob es im Mittel 23 Grad oder 24 Grad ist. Wesentlich mehr Wasserdampf kann als Wasserdampf bei höheren Temperaturen gehalten werden in der Luft, eben 7% mehr. Das ist eine große Zahl. Und Wasserdampf ist ein extrem potentes, also kräftiges Treibhausgas. Nicht nur CO2 ist ein Treibhausgas, sondern Wasserdampf eben auch. Und das bedeutet, dass wir dann über eine Erhöhung der Temperatur mehr Wasserdampf in der Atmosphäre haben können. Mehr Wasserdampf bedeutet mehr Erwärmung und mehr Erwärmung bedeutet mehr Wasserdampf. Und mehr Wasserdampf bedeutet mehr Erwärmung. Das heißt, wir sprechen hier von einer klassischen positiven Rückkopplung. Wir kennen den Begriff Rückkopplung vielleicht von der Bühnentechnik, wenn die Musiker vorne ihr Musikinstrument einschalten und die Monitore, die Boxen, die den Sound auf den zum Musikern projizieren, dann das rückgekoppelt werden. Verstärkt dieses Fiepsen. Ja. Genauso ein Fiepsen haben wir auch im Klimasystem, haben wir verschiedene Mechanismen, aber die Wasserdampfrückkopplung ist ein wichtiges Prinzip. Und diese Zunahme von erstmal relativ vom Betrag her klein von 1 Grad scheint erstmal so unschuldig, ist aber eine Riesenveränderung im Klimasystem, weil 7% mehr Wasserdampf gehalten werden kann in der Luft. Und das heißt, wir haben wesentlich mehr Wasser. Das kann in einigen Stellen dann eben als Starkregen runtergehen, mehr Gewitter geben. Anderen Stellen führt es dazu, dass die Luft eher austrocknet und dass sich eben kein Niederschlag mehr bildet. Das kann zu mehr Stürmen führen, denn die Wasserdampfgehalt und damit der Energiegehalt der Atmosphäre entlädt sich oftmals in solchen Situationen wie Stürmen. Also auch die Wahrscheinlichkeit für die Stürme, das ist natürlich die ursächliche Kopplung, nimmt dann wesentlich stärker zu. Also da darf man sich von dieser Kleinheit der Zahlen gar nicht beeindrucken lassen. Also auch mit diesen 0,0426% CO2 denkt man sich, naja, das kann man ja eigentlich gleich null setzen. Pustekuchen. Ist aber nicht der Fall. Ist extrem wichtig, denn die anderen 99,6% der Atmosphäre sind eben keine Treibhausgase und haben keine Veränderung. Das ist größtenteils Stickstoff, Sauerstoff und Argon.
Die EU-Kommission hat ja vorgeschlagen, bis 2040, das werden wir beide hoffentlich noch erleben, die Treibhausgasemissionen, also CO2 und die anderen, also Lachgas und alles, was du gerade genannt hast, um mindestens 90% zu senken. Das ist ganz schön viel. Deine ganz persönliche Einschätzung, ohne jetzt politisch zu werden, glaubst du, das ist realistisch? Können wir das schaffen?
Man muss unterscheiden, man muss differenzieren, wie erreiche ich diese Reduktion? Erreiche ich das rechnerisch, indem ich an anderer Stelle größere Senken aufmache? Oder rein rechnerisch den Ausstoß in das Außer-EU-Land abschiebe?
Also, ne, glaube keine Statistik.
Also sagen wir mal, Bilanzen verändern oder wirklich faktisch 90% den Ausstoß vor meiner Haustür reduzieren. Das Letztere, die Reduktion, ist, denke ich, vollkommen unrealistisch. Es gibt sicherlich sehr gute Bestrebungen, Emissionen zu reduzieren. und auch an anderer Stelle es anderen Ländern, die zum Beispiel den Zugang zu neuen Technologien nicht haben, darüber eine Reduktion zu erzielen, dass man diese Technologien kostenfrei zur Verfügung stellt und sagt, wenn wir schon den Fehler gemacht haben vor 150 Jahren, über das Rausblasen von fossilen oder Benutzen von fossilen Energieträgern unsere Atmosphäre so stark zu versauen, dass der CO2, dass dieser Antrieb so stark geworden ist, dann wollen wir zumindest vermeiden und euch die Technologien umsonst geben, dass es euch nicht auch nochmal passiert. Denn alle Nationen, das ist vollkommen, denke ich, natürlich, streben dahin, auch wirtschaftlich gut dazustehen und auch Wohlhaben zu erzeugen, Wohlstand zu erzeugen. Das darf man keinem eine Abrede stellen, ganz klar. Aber wir können vielleicht verhindern, dass dieselben Fehler begangen werden. Also ich denke, dass es nicht möglich ist, die Treibhausgasemissionen so stark zu reduzieren. Also ich glaube, das ist unmöglich. Wenn man sich die Vergangenheit anguckt, von den Klimaprojektionen, es gibt ja regelmäßig von dem Internationalen Klimarat, also der heißt Intergovernmental Panel on Climate Change, also eine Zusammenkunft der Wissenschaftler, die sich alle 5 Jahre in der Regel treffen und Berichte formulieren und sagen, das ist der aktuelle Klimazustandsbericht für die gesamte Welt. Wenn man sich da anguckt, die verschiedenen Entwicklungspfade, die damals besprochen wurden, von wir gehen alle raus, umarmen den Baum und leben nur noch vom eigenen Garten, bis zu wir arbeiten nur mit fossilen Energieträgern und arbeiten so dreckig wie möglich. Also diese gesamte Spanne. Selbst die schlimmsten Voraussagen im Sinne von, das ist die dreckigste Entwicklung, wurde in der Regel von der aktuellen Entwicklung noch getoppt.
Oh mein Gott.
Also auf diesem gesamten Spektrum, also geschweige denn, dass wir Richtung grün und freundlich und baumumarmen abbiegen. Wir sind immer eigentlich noch von der CO2-Ausstoß noch mehr angewachsen, als die schlimmsten Projektionen waren. Also wenn man das im Hinterkopf hat, dann sind solche Versprechungen und Vorsätze, denke ich, gut. Es wäre schade, wenn man sie nicht hätte. Aber es muss natürlich etwas passieren. Und man muss das versuchen, so konsequent wie möglich umzusetzen. Mhm. Und wir sehen ja momentan leider die Tendenz in Bayern, in der Welt, in der EU, sagen wir mal eher in Bayern, in der EU und in der Welt, dass jetzt eher die Ziele wieder zurückgenommen werden. Dass man sagt, naja, wir sehen zwar die Notwendigkeit ein, aber vielleicht machen es auch 10 Jahre später. Oder wir müssen keinen Klimazustandsbericht Bayern jedes Jahr mehr veröffentlichen, sondern vielleicht reicht noch alle 3 Jahre, weil das zu unbequem ist. Also es gibt viele Tendenzen, die wir an vielen Stellen sehen, wo wir momentan sagen, wow, eigentlich die Errungenschaften, die wir hatten und die Erkenntnis wird jetzt wieder zurückgenommen, weil andere Themen sich in den Vordergrund drängen und man da vielleicht politisch mehr Kapital schlagen kann. Aber wir sägen natürlich auf dem Ast, auf dem wir sitzen. Und das dürfen wir nicht vergessen. Auch wenn Klimaschutz in der politischen Debatte manchmal nicht im Vordergrund steht, können wir uns nicht darum rumreden, dass unser Leben davon abhängt, von dieser Gunst. Und wir sind alle davon täglich von unserem Leben dann betroffen. Denkt mir an diesen Juni. Dieser Juni war extrem heiß und ich nehme dieses Wort nur mit sehr viel Bedacht in den Mund. Es war der heißeste Juni, den wir jemals gemessen hatten. 4,5 Grad über dem Klimanormal, also der Juni 2025. Und wir haben, denke ich, alle gestöhnt. In diesem selbst kühlen Oberfranken haben wir 37,4 Grad gemessen. Es wird eigentlich jedes Jahr Spitzenrekorde nach oben geschoben, nach oben korrigiert. Ja. Und wir alle merken, wie belastend das für uns ist, diese Hitze. Und das wird der neue Normalzustand. Und dann denke ich, dass solche Ereignisse, so schädlich sie natürlich sind, diese sehr heißen Monate, sehr trockene und heißen Monate, aber sie erinnern uns immer wieder daran, wie dringend wir eigentlich an dieser Gesundheit und unserem Wohlbefinden hängen. Und das, denke ich, wird sehr eindrücklich dann, wird nochmal vor Augen geführt.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Lieber Christoph, ich danke dir für die spannenden Einblicke in deinen Job, in deine Forschung, in das, was uns alle umgibt jeden Tag. Ich werde diesen Ahorn da draußen in Zukunft mit völlig anderen Augen sehen und immer das Wort Impuls im Kopf haben, wenn er sich bewegt im Wind. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg und viel Überzeugungskraft für deine Forschungsergebnisse.
Vielen Dank.
Das war Fränkischer Talk, ein Podcast von fränkischertag.de. Für Aufnahme und Produktion ist Matze Hoch verantwortlich. Redaktion und Moderation sind von mir, Andrea Pauli. Die Grafiken sind von Franziska Schäfer und Sahar Neschat-Barom. Mit der heutigen Folge gehen wir in die Sommerpause und sind in ein paar Wochen wieder für euch da. Damit euch in dieser Zeit nicht langweilig wird, empfehle ich euch unsere anderen Folgen in diesem Format. Und ausnahmsweise habe ich noch eine andere Podcast-Empfehlung für euch. Wenn euch das Thema Klima und Wetter jetzt auch so gepackt hat wie mich, dann hört euch doch das Gespräch mit der Physikerin, Philosophin und Klimatologin Friederike Otto im Podcast Alles gesagt, der Zeit an. Dieses Gespräch dauert über 6 Stunden, damit könnt ihr unsere kleine Pause also sehr gut überbrücken. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.